Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon eine wirkliche Herausforderung, wenn man Menschen aus einem anderen Land trifft, aus einer ganz anderen Kultur, mit einer völlig fremden anderen Sprache. Schwierig. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie begegnen einem Menschen aus Sachsen. Das ist schon so etwas Besonderes. Meine Frau und ich, wir leben ja so eine interkulturelle Ehe, so will ich das mal nennen. Und vor allem am Anfang war da zwischen uns die Völkerverständigung auch eine große Aufgabe. Ich erinnere mich, als ich bei meinen ersten Besuchen doch einiges zu lernen hatte, dort drüben im Erzgebirge. Als Christiane fragte, na, willst du eine BEM? Da war ich erstmal sprachlos und ich kam nicht gleich drauf, dass es sich um eine Scheibe Brot handelt. Nun, inzwischen weiß ich als Fortgeschrittener sogar, was eine Bembix ist. Eine Bembix ist eine Brotdose, also eine Bembüchse sozusagen, ja. Ein bisschen mehr Mühe hatte ich dann noch mit dem Hydrobradel. Das ist, was ist ein Hydrobradel? Ja, Sprachlosigkeit. Hintragebrettchen, ein Hydrobradel, zu Deutsch ein Tablett. Man lernt nicht aus. Ja, also so ist das und ich war froh, dass ich bei Christianes Familie nicht gleich als Blatsch tituliert wurde. Das ist so ein Tölpel, ein ungeschickter Mensch oder gar als Nieselbriem. Ja, das ist noch schlimmer. Ein ganz unbeholfener Kerl. So gibt es manche Probleme in der Völkerverständigung. Wir wollen mal gerade auch so sehen, wie das ist mit Ostdeutschen und Westdeutschen. Bitte schön.
Was ist denn da los? Was hast du denn wieder angestellt, du Kackbratze? Und Kipper aus in der Werkstatt, wo gibt's denn sowas? Die ganze Karre ist verfriemelt. Und Fett beim Fressen gibt's ja auch nicht. Ich mach hier noch die Frecke. Ich hab's doch extra aufgeschrieben.
Kippe raus, gehne, Fett beim Fressen, Klötznoff und arbeiten.
Was heißt denn das?
Wie, was heißt denn das? Mach die Klötznoff, du Arschkrampe.
Chef.
Was?
Chef.
Der kann kein Ostdeutsch. Der ist doch von drüben.
Was? Du kannst kein Ostdeutsch?
Bin ich jetzt entlassen?
Das habe ich doch gar nicht gewusst.
Über 60 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Ostdeutsch.
Da muss man doch was machen.
Schreib dich nicht ab. Lerne Ostdeutsch.
Tja, ihr Lieben, so ist das mit der Völkerverständigung. Also was hier eher humorvoll vorgeführt wurde, das ist aber in unserer Welt oftmals wirklich ein großes und ein ernstes Problem, keine Frage. Wir verstehen uns nicht. Völkerverständigung ist unser Thema und seit mehr als 100 Tagen sehen wir die katastrophalen Auswirkungen, wenn die Völkerverständigung im Großen nicht gelingt, wenn Krieg ist. Doch nicht nur im Großen ist das ein Problem. Wie viele Beziehungen krachen auseinander, weil man sich nicht mehr versteht, weil man aneinander vorbeiredet, wie man so sagt. Die heutige Pfingstgeschichte, die zeigt uns das Gegenteil. Hier können wir sehen, wie wir auf einmal durch das Wirken des Heiligen Geistes zusammenfinden, wie Sprachbarrieren überwunden werden. Hören wir noch einmal jene Verse aus der Pfingstgeschichte. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle die Apostel, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Um die Bedeutung dieser wundersamen Völkerverständigung zu erfassen, ist es wichtig, dass wir uns einmal ganz am Anfang der Bibel mit dem beschäftigen, wie das eigentlich kam, dass sich die Menschen nicht mehr verstanden haben. Wie kam das zu den vielen Sprachen und dem sich nicht verstehen? Es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und die wollen wir heute sozusagen als Vorgeschichte von Pfingsten in den Blick nehmen. Babel und Pfingsten. So könnte man sagen, das sind eigentlich die beiden Seiten. Das eine, was uns trennt, was zur Verwirrung führt, zur Zerstreuung. Und auf der anderen Seite Pfingsten, was uns verbindet, was uns zur Verständigung führt. Und auf beiden Seiten wird deutlich, das hat beides was mit Gott zu tun. Wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, dann wirkt sich das auch aus auf unser Miteinander als Menschen. Und umgekehrt, wenn die Beziehung zu Gott wieder ins Lot kommt, wenn Gott seinen Geist schickt, dann werden wir auch einander verstehen. Also zunächst, was uns trennt. Wir schauen mal dieses berühmte Bild vom Turmbau zu Babel von Bruegel, dem Älteren. Wir kennen es und hören dazu die Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache. Und sie wurden von dort zerstreut in alle Länder. Es ist hochinteressant, liebe Gemeinde, dass man bis heute in der Forschung nichts Genaues über den Ursprung der menschlichen Sprache herausfinden kann. Man weiß es einfach nicht. Und die Wissenschaftler streiten darüber, ob es ursprünglich eine gemeinsame Ursprache der Menschen gegeben hat. Die Bibel sagt uns, ja, ursprünglich hatten die Menschen eine Sprache. Und was war nun der Grund für den Wunsch, eine Stadt und dieses gigantische Turmbauwerk von Babel zu errichten? Genau das, wir wollen zusammenbleiben. Wir sprechen eine Sprache und wir wollen beieinander bleiben. Wir wollen Gemeinschaft. Die sagen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Ich finde das bemerkenswert. Es ist eine tiefe Sehnsucht, ganz tiefe Menschen verwurzelt nach Zusammenhalt und Gemeinschaft. Das war eigentlich das Ziel, beieinander zu bleiben. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Warum? Weil wir Gottes Ebenbilder sind und weil Gott von seinem Wesen her auch Gemeinschaft ist. Er ist ein Gott der Gemeinschaft und der Einheit. Drei Einigkeit, drei in eins. Doch der menschliche Weg, die Gemeinschaft, die Einheit zu erreichen damals, das war ein Irrweg. Ein Weg ohne Gott. Und dieser Weg erreicht genau das Gegenteil von dem, was sie wollten. Am Ende stand Spaltung, Unverständnis, Trennung, Zerstörung der Gemeinschaft. So ist es ja durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder gewesen. All die großen Gewaltherrscher, die Diktatoren, die Tyrannen haben sich doch das auf die Fahnen geschrieben: Einheit. Wir wollen Länder und Völker unterwerfen, um sie unter unserer Herrschaft zu vereinen. Zu einen. Ja, schauen wir doch nur mal Richtung Osten. Da passiert doch genau das gerade. Und ganz am Ende der Zeit, da wird das genauso laufen. Der Antichrist, der wird genau das propagieren, eine Welteinheitsregierung zum Wohl der Menschheit, für Frieden und für die Rettung des Planeten. Und nicht wenige sehnen sich das jetzt schon herbei. Aber ohne Gott. Und dieser Weg menschlicher Hybris und Selbstüberschätzung, dieser Weg ohne Gott, hat einige Kennzeichen, die wir hier in dieser Geschichte gut erkennen können. Die Vorsätze der Menschen damals, die beginnen jeweils mit: Wohlauf, lasst uns. So geht es also los. Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen und so weiter. Schon diese Aufforderung zeigt, dass sie ihre Pläne ohne Gott beginnen. Lasst uns mal machen. Übrigens, es sind dieselben Worte, es ist dieselbe Formulierung wie in der Schöpfungsgeschichte. Da sagt Gott aber: Lasst uns machen, lasst uns Menschen machen, sagt Gott, der Dreieinige. Und es ist kein Zufall, dass genau diese Formulierung jetzt aus dem Munde der Menschen kommt: Lasst uns machen. Denn der Mensch versucht in gewisser Weise, Gott zu kopieren, Gott gleich zu sein. Ja, mehr als das, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Das wird auch im nächsten Satz hier deutlich. Einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Ja, was bedeutet denn das? Was ist die Symbolik darin? Bis an den Himmel reichen? Wir Menschen brauchen Gott nicht mehr. Wir erobern uns den Himmel selbst mit unserer Kraft, mit unserer Weisheit, mit unserer Klugheit, mit unserem Können. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Bitte versteht mich nicht falsch, es ist doch gut und richtig, dass wir unsere Kraft, unsere Klugheit, unser Können auch einsetzen, um die Welt zu verändern, um die Welt zu gestalten. Aber doch bitte nicht ohne Gott. Meinen wir nicht, dass wir uns an die Stelle Gottes setzen könnten? Wie ist das in unserem persönlichen Leben? Was sind unsere Vorsätze, Pläne und Ziele und Träume und Wünsche? Mache ich sie ohne Gott? Welchen Beruf ich nehme? Welchen Ehepartner ich mir suche? Oder welche Fragen dich heute gerade bewegen? Mache ich diese Pläne ohne Gott? Oder bin ich über diese Fragen im Gespräch mit Gott, im Gebet, dass ich dafür bete: Gott, zeige mir deinen Weg für mich. Natürlich sollen wir dann auch unseren Verstand gebrauchen, keine Frage. Aber gemeinsam mit Gott und nicht ohne Gott und in der Demut, dass unser Wissen Stückwerk ist. Und wenn jeder seine eigenen Ziele und Wünsche durchsetzen will, das zerstört dann die Gemeinschaft. Selbst wenn man dieselben Ziele hat, selbst wenn man dasselbe Ziel hat, aber die Wege, um das Ziel zu erreichen, sind bei jedem unterschiedlich. Schauen wir doch in die Politik. Viele haben da dasselbe Ziel, aber die Wege dorthin sind so unterschiedlich und darüber gerät man in Streit. Und das ist die Kunst, da zur Verständigung zu kommen. Aber dann lesen wir hier den entlarvenden Satz: Damit wir uns einen Namen machen. Der Name steht in der Bibel für die Person, für unsere Identität. Ja, wer macht uns eigentlich den Namen? Wer gibt uns den Namen? Im Normalfall ja unsere Eltern, die, von denen wir herkommen. Und dann war es im Altertum so, dass wenn etwa ein König einen anderen König besiegt hat, dann gab er ihm einen neuen Namen. Gibt es einige Beispiele in der Bibel dafür? Oder Sklaven bekamen von ihren Herren einen Namen verliehen, als Zeichen, dass die Herren Macht über sie haben. Wer einen Namen gibt, der steht über dem anderen. Denken wir an Nebukadnezar. Der gab Daniel und seinen Freunden neue Namen, als er sie nach Babylon entführte. Aus Daniel wurde Belshazzar und so weiter. Und genau das wollten die Menschen nicht damals in Babel, dass da jemand über ihnen steht. Sie wollten sich selber einen Namen machen. Sie wollten nicht, dass Gott über ihnen steht. Das ist eigentlich die Ursünde vom Garten Eden an, was der Teufel uns einflüstert. Ihr werdet sein wie Gott. Dann braucht ihr ihn nicht mehr. Niemand soll über uns stehen. Wir entscheiden selbst, was gut für uns ist und was nicht. Das ist die Mentalität auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Wir bestimmen, wann Leben beginnt und wann es endet, wer leben darf und wer nicht. Wir bestimmen selber, wie wir unsere Sexualität leben wollen. Wir bestimmen, wie wir mit unserer Welt umgehen. Wir lassen uns doch davon niemanden reinreden. Wir wollen uns einen Namen machen, uns selber unsere Identität geben, statt anzunehmen, was unser Gott uns gegeben hat. Statt zu begreifen, dass Gott es ist, der uns sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er ist es, der uns unsere Identität schenkt. Aber wenn wir uns selber einen Namen machen wollen, dann zerstört das die Gemeinschaft am Ende, weil wir uns an die Stelle Gottes setzen. Und wie reagiert Gott hier in dieser Geschichte? In herrlicher Ironie wird beschrieben, wie Gott erstmal vom Himmel herabfährt. Die wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Und dann lesen wir, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. So weit weg ist dieser Größenwahn von der Realität, dieser Größenwahn der Menschen. Wie klein ist ihr Turm, dass Gott erstmal herabkommen muss, um den überhaupt angucken zu können. Und dann wird die Folge beschrieben, an der wir bis heute leiden. Auf geheimnisvolle Weise können sich die Menschen auf einmal nicht mehr verstehen. Vermutlich, da kann man nur spekulieren, kommt es bei den Bauarbeiten auch zum Streit. Man trennt sich, weil man irgendwie nicht mehr an einem Strang zieht, nicht mehr das gemeinsame Ziel vor Augen hat und die Wege dorthin so unterschiedlich sind. Und dann mit der Zerstreuung, mit der Zertrennung, dann entwickeln sich die verschiedenen Sprachen und Sprachräume immer weiter. Ja, und das Ende vom Lied: Wir müssen in der Schule Englisch-Vokabeln pauken und Französisch und lauter solche Sachen, damit man sich wenigstens wieder ein bisschen verstehen kann. Das also ist es, was letztlich zur Trennung führt, wenn wir Gott abschaffen, wenn Gott keine Rolle mehr in unserem Leben spielt. Aber nun zum Schluss noch das andere, was uns verbindet, was führt zur Verständigung. Es ist Pfingsten. Wir lesen, dass Gott noch einmal herabkommt, aber diesmal in seinem Geist, mit seinem Geist, dem Heiligen Geist. Und nun geschieht geradezu die Umkehrung vom Turmbau zu Babel. Wir lesen in der Pfingstgeschichte, und vielleicht können wir da uns dieses nette Bild dazu anschauen, was unser Webmaster auf die Homepage gestellt hat zur Ankündigung des Gottesdienstes. Da sind die ganzen Leute aus den verschiedenen Ländern. Und genau das lesen wir hier, Apostelgeschichte 2. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Hier sieht man die Leute, die netten Leute aus aller Herren Länder. Und das ist schon interessant. Hier wird, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, hier wird eigentlich der Missionsbefehl Jesu vorweggenommen. Jesus sagt ja, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Aber bevor die Menschen irgendwas tun, tut Gott erstmal was. Er schickt, bevor er die Menschen in alle Völker schickt, schickt er erstmal alle Völker zu den Aposteln. Er schickt Menschen aller Völker zusammen, dass sie das Evangelium hören. Und dann dieses Wunder, die sagen, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Das also ist das, was uns verbindet, was zur Verständigung führt, was uns vereint. Auf Gottes große Taten schauen. Weg von uns schauen, hin auf Gott. Was hat Gott getan in dieser Welt, die Schöpfung neu zu bestaunen? Was hat Gott getan in meinem Leben? Wie hat er mich geführt? Was hat Gott getan auch in der Geschichte? Wir in Deutschland haben das doch erlebt. Das ist doch kein Zufall, diese Wiedervereinigung. Da haben viele Menschen für gebetet. Gottes große Taten anschauen. Und davon lernen, für unser Leben und für diese Welt. Und solange wir hier auf der Erde sind, wird es immer wieder auch Rückschläge geben und immer wieder auch Widerstände. Manche halten uns für verrückt und erklären uns zu Spinnern oder zu Besoffenen. Genau das erlebten die Apostel ja auch. Vers 13, aber andere hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll von süßem Wein. Aber lassen wir uns davon nicht beirren, sondern halten wir zusammen, schauen gemeinsam auf Gottes große Taten und bauen wir so nicht den Turm von Babel, sondern bauen wir so an der Völkerverständigung. Im Kleinen, bei uns, in unseren Ehen, in Familien, in Ortschaften, in unserer Gemeinde. Und dann können wir auch dafür beten, dass das Auswirkungen hat auf das Große in dieser Welt. Aber wie? Wie kann das geschehen? Nun, auch das können wir hier lernen, durch Zuhören. Die Sprache des Anderen lernen, damit der Andere mich versteht und ich ihn verstehe. Und das auch im übertragenen Sinn. Zunächst ganz wörtlich, wie machen das Missionare, die in andere Kulturen und Sprachräume gehen? Ein guter Freund von uns, Gerald Lauche, der vor einiger Zeit leider viel zu früh verstorben ist, aber Gerald Lauche ging nach Ägypten und dann hat er sich diese Mühe, diese Qual angetan, über Jahre diese arabische Sprache zu lernen. Natürlich konnten viele Ägypter auch Englisch, man hätte sich auch darüber halbwegs verständigen können. Aber es war ein Zeichen der Wertschätzung. Ich möchte dich besser verstehen als bislang und deswegen lerne ich deine Sprache. Und dann ging es bei ihm noch weiter. Dann hat er eine ganz unbekannte Sprache erlernt, teilweise überhaupt erst mit verschriftlicht und entwickelt, das Nubische. Weil er einen Auftrag Gottes verspürt hat, sich um die Nubier zu kümmern. Ja, warum macht er das? Warum so viel Mühe, dieses Vokabeln lernen und alles? Aus Liebe. Ich möchte dich verstehen. Und dann kannst du auch mich verstehen und dann kannst du auch das Evangelium verstehen, was ich dir gerne mitgeben möchte. Tja, und wie ist das im Kleinen, wenn es nicht um die Sprache anderer Völker und Länder geht? Auch unter uns, die wir hier eigentlich eine Sprache sprechen, ist es wichtig, die Sprache des anderen zu lernen. Warum? Weil wir auch ganz unterschiedlich ticken. Was ist die Sprache meiner Frau oder was ist die Sprache deines Mannes? Wie ist sein Denken? Was braucht er? Was sind seine Bedürfnisse? Das möchte ich doch lernen und nicht nur immer von mir her denken. Was ist die Sprache meines Mitchristen? Was ist seine Prägung, sein Glaubensstil? Was ist für seinen Glauben wichtig? Vielleicht sind das andere Dinge als die, die für mich wichtig sind. Und wir haben erlebt, wie schnell uns unterschiedliche Sichtweisen trennen und spalten können. Wie war das in den 2 Jahren bei der Einschätzung der Corona-Maßnahmen? Ja, da hat es Streit gegeben. Da hat es Gruppen gegeben, die sich darüber fast gespalten haben, weil man nicht mehr vom anderen her denkt, dem anderen zuhört, seine Sprache lernt. Und wie schön ist das? Es ist ein Geschenk, wenn Gottes Geist uns wieder zusammenführt. Wenn man sehen kann, ja, hier sehen wir Dinge unterschiedlich, hier sprechen wir eine unterschiedliche Sprache. Aber lasst uns lernen, dennoch uns zu verstehen. Nun, wir können ja doch auch einiges von den Sachsen lernen. Auf Sächsisch, Erhutzenobend. Wissen Sie, was das ist? Erhutzenobend, ein Hutzenabend. Hilft uns immer noch nicht weiter. Aber ein Hutzenabend ist eine tolle Einrichtung der Sachsen im Erzgebirge. Das ist ein Abend, wo die verschiedensten Leute zusammengekommen sind, gemütlich beisammen saßen und jeder hat nach seiner Begabung seine Tätigkeit getan. Die einen haben geklöppelt, die anderen haben geschnitzt, die nächsten irgendwas genäht oder gewebt oder was auch immer. Manche haben erzählt, andere zugehört und es war gemütlich. Gemütlich. Die Sachsen mögen das. Aber es war eine Form der Verständigung untereinander. Das wäre doch schön, wenn wir hier auch hin und wieder so einen Hutzenobend hätten. Muss ja nicht abends sein. Vielleicht auch einfach beim Kirchcafé oder auch sonst. Völkerverständigung durch Gottes Geist. Amen.